SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Nadine Gode. Ein Thema, was zuletzt ein wenig an Aufmerksamkeit verloren hat, ist das Thema Klimaschutz. So scheint es zumindest in Zeiten von Kriegen und Wirtschaftsflaute. Aber täuscht der Eindruck vielleicht oder dringen Klimaschützerinnen und Klimaschützer mit ihren Appellen inzwischen viel weniger durch? Der Frage gehen wir heute nach und schauen dabei unter anderem auch auf die Kunst.
Den Klimawandel finden wir eigentlich in allen Kunstformen, zumindest potenziell. Und man kann sich fragen, ob nicht in 5 bis 10 Jahren ein Text oder ein Film, der sich nicht in irgendeiner Weise mit dem Klimawandel auseinandersetzt, gar nicht mehr glaubwürdig ist.
Sagt Professor Roman Bartosch von der Universität zu Köln. Wie viel Klimawandel so in der Kunst steckt, das hören Sie später hier im Globalgespräch. Vorher schauen wir aber mal in Richtung Politik und Forschung. Da hat Lissy Kaufmann mal nachgehört, wer sich eigentlich überhaupt noch für Klimaschutz interessiert.
Welche Rolle ein Thema gerade in der Gesellschaft spielt, zeigt sich auch daran, wie präsent es in den Medien ist. Frage also an die Klimapolitikerin der SPD, Nina Scheer, ob sie zuletzt weniger für Interviews zum Klimaschutz angefragt wurde.
Ja, eindeutig. Also ich hatte in der Energiekrisenzeit war deutlich mehr Fokus darauf.
Der Klimaforscher Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel sieht darin ein altes Phänomen.
Es war immer so, dass diese Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz in Wellen kam. Es gab Phasen, da war sie extrem hoch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, und das war 2007, als Al Gore, der ehemalige US-Vizepräsident, den Film Eine unbequeme Wahrheit produziert hatte.
Dann kam die weltweite Finanzkrise. Das Thema war weg, erinnert sich Latif. Fridays for Future habe es wieder in den Vordergrund gerückt, bis zur Corona-Krise. Neuer Aufschwung für das Thema habe die Regierungsbeteiligung der Grünen gegeben.
Dann kam aber der Krieg ziemlich schnell Russlands gegen die Ukraine und damit war das Thema wieder komplett weg.
Die SPD-Politikerin Nina Scheer kritisiert diesen Blick auf Modethemen.
Wir haben aber die Schwierigkeit, dass wir, und das ist aber jetzt nicht nur eine klimapolitische Frage, dass wir sehr fokussiert bestimmte Themen, die auch sehr viel Verhetzbarkeit in sich tragen, medial in den Mittelpunkt rücken. Als Gesellschaft.
Dabei gibt es Erfolge in Sachen Klimaschutz, sagt Christiane Averbeck, Chefin der Klimaallianz, ein Bündnis von 150 Organisationen in Deutschland, die sich für Klimaschutz einsetzen. Den Erfolg misst Averbeck auch an der Breite ihres Bündnisses.
Wir haben mittlerweile nicht nur Umweltentwicklungsverbände und Kirchen in der Mitgliedschaft, sondern auch sehr viele Organisationen, wie Gewerkschaften, Sozialverbände, Verbraucherorganisationen, Gesundheitsorganisationen, denen das Thema ganz, ganz wichtig ist. Und zum Beispiel haben wir das Gefühl, dass so etwas gegeben hat wie ein gewisses Mainstreaming des Themas.
Ähnlich ist das auch in der Politik, findet der FDP-Bundestagsabgeordnete Lukas Köhler. Er sitzt im Ausschuss für Klimaschutz und Energie.
Heute ist Klimapolitik in ganz, ganz vielen Dingen schon mit drin und wird mitgedacht. Wenn wir über Wirtschaftspolitik sprechen, sprechen wir immer auch darüber, wie sehr belastet zum Beispiel Klimapolitik die Wirtschaft, wie sehr auf der anderen Seite belasten aber auch Klimafolgen oder Klimaschäden die Wirtschaft.
Klimaforscher Latif sieht dennoch enormen Handlungsbedarf.
Was mir persönlich große Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass sich doch viele Politikerinnen und Politiker, glaube ich, innerlich schon damit abgefunden haben, dass sie die Pariser Klimaziele gar nicht erreichen werden.
Man müsse mehr über Klimaschutz sprechen, aber auch konkret handeln, so Latif. Das gelte für die Politik genauso wie für die Gesellschaft.
Zum nachhaltigen Handeln anregen und das auch noch möglichst langfristig, das müsste doch die Kunst leisten können. So lautet zumindest eine gängige gesellschaftliche Erwartungshaltung. Wie realistisch das ist und ob die Kunst uns nachhaltig beeinflusst, darüber habe ich vor der Sendung mit Roman Bartosch gesprochen. Er ist Professor an der Universität zu Köln und untersucht die Darstellung der Klimakrise in der Kunst.
Global, das Gespräch.
Herr Professor Bartosch, Klimakrise ist schon lange kein Randthema mehr. Wie nehmen Sie das wahr? Wie viel Klimawandel steckt aktuell in der Kunst?
Den Klimawandel finden wir eigentlich in allen Kunstformen, zumindest potenziell. Und man kann sich fragen, ob nicht in 5 bis 10 Jahren ein Text oder ein Film, der sich nicht in irgendeiner Weise mit dem Klimawandel auseinandersetzt, gar nicht mehr glaubwürdig ist.
Warum wird das denn immer mehr?
Nun, ich glaube, die Kunst beschäftigt sich und KünstlerInnen beschäftigen sich immer mehr mit dem Klimawandel, weil uns allen inzwischen klar ist, dass das nicht irgendwas ist, was in der Zukunft passieren wird und vielleicht an irgendwelchen fernen Ecken der Welt, sondern dass es uns hier und jetzt betrifft. Und wenn man sich anschaut, wie die Kommunikation über die Klimakrise stattfindet, hört man ja auch immer wieder, wie dringend es eigentlich ist, dass wir uns in irgendeiner Form, am besten natürlich nachhaltig, verändern als Gesellschaft. Inwiefern haben wir überhaupt noch Möglichkeiten, uns zu entscheiden für oder gegen ein bestimmtes Verhalten?
Sprich, wir sehen auch immer mehr Facetten in der Kunst, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Hat sich die Darstellung verändert?
Zu Beginn war eigentlich die bekannteste Form der Auseinandersetzung mit Klima in der Kunst der Roman, sogenannte Climate Fiction oder Cli-Fi. Das waren Texte, die sich an Science Fiction orientiert haben und sehr klassisch eigentlich in diesem Genre funktioniert haben, nur eben mit Schwerpunkt auf Klimawandelfragen. Inzwischen ist es ein viel größeres Spektrum. Es gibt Texte, die sich mit dem Artensterben auseinandersetzen. Es gibt Texte, die natürlich sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen, aber auch allen anderen ökologischen Krisen. Einer der Gründe ist, dass vermehrt auch Stimmen, die nicht aus dem Westen, aus dem globalen Norden stammen, gehört werden, wo Geschichten teilweise anders erzählt werden, weil die Erfahrungen andere sind. Die Erfahrung beispielsweise von Ausbeutung und Unterdrückung. Was sich auch zeigen lässt, ist, dass sich die Sprache ein wenig verändert, dass mehr Kunstformen sich dem Thema annehmen, aber dabei auch ihre typischen Merkmale verarbeiten, dass beispielsweise traurige Stimmen zu hören werden, Stimmen, die eine Art Zeugenschaft ablegen wollen, aber auch ganz andere Ansätze, vielleicht zum Beispiel Humor, was ja in der Klimawandelkommunikation nicht unbedingt ein großes Thema ist, aber auch da hat die Kunst Möglichkeiten. Und was sich vor allen Dingen zeigt in den letzten Jahren, ist, dass neue Kunstformen dazukommen, sowas wie Poetry Slams oder auch Soundinstallationen, Videoinstallationen, die ihre ganz eigenen Wege finden, sich damit auseinanderzusetzen, was in dieser Welt passiert und deswegen aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Beitrag leisten.
Welchen Beitrag kann die Kunst denn leisten?
Ich glaube, die Kunst kann das leisten, was Kunst immer leisten kann. Sie kann aufrütteln, sie kann neue Wege zeigen, sie kann Dinge in Frage stellen. Sie kann vor allen Dingen kritisch sein. Wenn ich über Kunst in der Klimakrise nachdenke, denke ich nicht so sehr darüber nach, was man jetzt daraus lernen könnte in irgendeinem klimawissenschaftlichen Sinn. Ich denke darüber nach, was die Kunst leisten kann, was andere Wissenschaften nicht leisten können. Also beispielsweise sozialkritisch sein, das Miteinander von Menschen im Klimawandel darzustellen.
Jetzt greift die Kunst ja auch Themen auf, welche die Gesellschaft bewegen. Andersrum werden ja aber auch Erwartungen von der Gesellschaft an die Kunst gestellt. Welche sind das?
Die Erwartungen an die Kunst sind eigentlich gewaltig. Wenn man sich die Klimawandelkommunikation anschaut der letzten Jahre, zeigt sich eigentlich, dass sie nicht so funktioniert hat, wie man sich das erhofft hat. Die Menschen wissen genug, aber sie verändern ihr Verhalten beispielsweise nicht. Und ich habe den Eindruck, dass die Kunst jetzt sozusagen herbeigerufen wird, um das Problem zu lösen. Das ist auch eine uralte Definition von Kunst, dass sie uns in irgendeiner Form belehren, aber gleichzeitig erfreuen möge. Und mir scheint das momentan ein bisschen die Anforderung zu sein, dass es irgendwie unterhaltsam und irgendwie angenehmer ist, sich mit Kunst auseinanderzusetzen in diesem Kontext und dass wir aber gleichzeitig etwas daraus lernen und mitnehmen. Und das ist eine Anforderung, die viele Künstlerinnen und Künstler vermutlich von sich weisen würden, weil sie sich nicht instrumentalisieren lassen wollen. Aber es ist gleichzeitig durchaus zu zeigen, nachweisbar, dass wir etwas lernen, wenn wir uns mit Kunst auseinandersetzen und natürlich dann auch mit Kunst, die sich mit dem Klima auseinandersetzt.
Kann die Kunst den Erwartungen dann also doch gerecht werden?
Ich glaube, dass Kunst einige dieser Erwartungen erfüllen kann, selbst wenn sie das nicht unbedingt will. Ich glaube, dass wir durchaus von Kunst etwas lernen. Ich glaube, dass das vor allen Dingen, das lässt sich in psychologischen Studien zeigen, ist, dass sie unsere Wahrnehmung der Welt verändern kann. Ich gehe nicht in ein Theaterstück, ich höre mir nicht einen Poetry Slam an und verändere danach mein Verhalten, weil ich da was gelernt habe. Was passiert ist, ich schaue ein bisschen anders auf die Welt und ich nehme sie ein bisschen anders wahr. Und ich glaube, dieses Aufbrechen von gewöhnlichen Mustern der Wahrnehmung ist ganz wichtig, denn wir alle wissen im Prinzip, wie die Lage ist. Wir haben die Zahlen zigmal gehört. Was wir brauchen, ist einen neuen Blick, damit es sich wirklich real anfühlt. Und das ist durchaus etwas, wo die Kunst durch ihre Kreativität ganz große Leistungen bringt. Ich glaube, dass die Erwartungen übertrieben sind, wenn es darum geht, dass man sagt, naja, sobald ich ein Comic draus mache oder ein Musikstück draus mache, wird das diesen Leuten schon gefallen. Ich glaube, so funktioniert es nicht, vor allen Dingen, weil man nicht sieht, dass verschiedene Personen auch Kunst verschieden wahrnehmen. Es gibt nicht den einen Roman, den alle Personen lesen sollten auf diesem Planeten oder das eine Musikstück.
Sie setzen sich ja beruflich wirklich viel mit der Darstellung der Klimakrise in der Kunst auseinander, was ja vielleicht auch mal deprimierend sein kann. Aber was begeistert Sie ganz persönlich daran?
Ich beschäftige mich selber mit dem Thema, weil ich glaube, dass es sich bei den ökologischen Krisen der Gegenwart um eine der größten Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft handelt. Aber auch, weil es einfach wahnsinnig spannend ist, zu sehen, wie Kunst, wie junge Leute mit dem Thema umgehen und im Prinzip auf ihr Recht pochen, die Zukunft mitzugestalten. Und es ist spannend, dabei zu sein.
Sagt Professor Roman Bartosch von der Universität zu Köln. Vielen Dank fürs Gespräch. Wie Klimawandel in der Kunst genau aussehen kann, das kann ganz vielseitig sein. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Die Kabarettistin Anni Hartmann hat ihren ganz eigenen Weg gefunden. Sie hat ein ganzes Comedy-Programm darauf aufgebaut. Mit ihrem Programm Klima Ballerina hat sie bereits den Deutschen Kleinkunstpreis 2023 gewonnen. Wir hören mal kurz rein.
Neulich hat ein US-Senator, ich glaube es war im Februar oder so, hat er so einen Schneeball auf den Boden des Plenarsaals geworfen, als über den Klimawandel diskutiert wurde und hat gesagt, ist doch gerade total kalt draußen. Da mussten ihm wieder Grundschulkinder erklären, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Dass der nicht bei den Demokraten war, muss ich nicht dazu sagen, oder?
Für ihr Comedy-Programm hat sie fast ein ganzes Jahr lang recherchiert, erzählt Hartmann im Interview mit der Sendung Klimazeit.
Ich habe wahnsinnig viele Fakten gesammelt, danach ganz lange gebraucht, um daraus die Essenz zu ziehen. Und es geht natürlich hauptsächlich um Aufklärung, weil viele Dinge den Menschen nicht bewusst sind. Und das versuche ich da natürlich zu ändern.
Dabei ist das Thema Klima ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass man damit Hallen füllen könnte. Aber dass deswegen keiner zuschauen würde, die Bedenken hatte die Kabarettistin nicht.
Die Bedenken hatte ich nicht, weil erstens kann ich ja nur machen, was mich interessiert. Also ich bin ja keine Jukebox, ne? Ich mache ja nicht das, was die Leute hören wollen, sondern ich mache das, was ich wichtig finde. Und mir fällt kein wichtigeres Thema ein als Klima. Und deswegen habe ich da nicht drüber nachgedacht, ob das die Hallen füllt oder nicht. Aber der Publikumszuspruch ist tatsächlich sehr gut, weil die Leute wissen, was Sache ist. Ich habe immer das Gefühl, die Menschen sind wesentlich klüger, als die Politik ihnen zutraut und vor allen Dingen, als die Politik handelt.
Auf die Frage, ob es denn also ihr Ziel sei, die Menschen mit ihrem Programm aufzurütteln, sagt Hartmann.
Ja, natürlich, weil Wissen ist Macht. Also es gibt ja nicht umsonst das, was Georg Schramm mal Herrschaftssprech genannt hat. Das gibt es ja nicht umsonst. Man versucht ja auch über Sprache Dinge zu verschleiern. Und wenn man mal Klartext redet, dann leuchtet den Leuten das auch ein. Und wenn man das noch mit ein bisschen Humor verbindet, haben die da Spaß dran und merken sich die Sachen sogar. Können Sie mal sehen, so einfach ist das.
War es denn auch genauso einfach, die Menschen mit Klimainhalten herzlich zum Lachen zu bringen?
Also am meisten musste ich natürlich daran arbeiten, die ganzen Infos zu bekommen und die dann zu sortieren, was ist wichtig, was ist auf der Bühne darstellbar. Dass die Leute trotz der ganzen Infos lachen, liegt daran, dass ich ein zutiefst alberner Mensch bin und von nix fies bin, wie man in Köln sagt. Also ich nehme jeden Gag, der rumliegt. Da habe ich keine Hemmungen. Und das macht es dann auch aus, weil es wirklich viel Wissen gepaart mit viel Amüsement, wie der Franzose sagen würde, ist.
Sagt Anni Hartmann zu Gast in der Sendung Klimazeit. Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich in der ARD-Mediathek ja mal durchklicken. Hier gibt's das ganze Programm Klimaballerina und auch die Sendung Klimazeit. Einschalten geht natürlich auch immer freitags um 19.30 Uhr auf Tagesschau 24 und dann wieder mit vielen neuen spannenden Klimathemen. Hintergrundwissen, wie es Anni Hartmann für ihr Comedy-Programm braucht, das können zum Beispiel Forscherinnen und Forscher mit Hilfe von Klimamodellen liefern. Sie treffen Voraussagen, demnach uns häufiger Dürren, mehr heiße Tage pro Jahr und heftigere Regenfälle erwarten werden. Aber wie zuverlässig sind Klimamodelle und wie funktionieren sie überhaupt? Anna Magel hat nachgefragt.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter vor 8.
ARD-Wettermoderatorin Claudia Kleinert berichtet, auf welche Temperaturen und auf wie viel Regen sich die Zuschauer im Laufe der Woche einstellen müssen. Solche Wettervorhersagen entstehen mit Hilfe von Modellen, also komplexen Computermodellierungen. Dafür werden Daten zu Luftdruck, Temperaturen oder auch Windströmen eingespeist, die zuvor Wetterstationen, Satelliten und Radarsysteme erfasst haben. Ähnliche Computermodelle nutzen auch Klimaforscher, um zu sehen, wie sich das Klima in Zukunft entwickelt. entwickeln könnte, erklärt Tim Steger, Meteorologe im ARD-Wetterkompetenzzentrum.
Klimamodelle sind quasi erweiterte Wettermodelle. Das gelingt beim Wetter typischerweise 3 bis 5 Tage. Nach ungefähr einer Woche wird es aber sehr unscharf.
Wenn Wettermodelle nur kurzfristige Vorhersagen liefern können, wie zuverlässig können dann überhaupt Klimamodelle sein? Sie sollen schließlich das Klima in den kommenden Jahren und Jahrzehnten prognostizieren. Meteorologe Tim Steger erklärt.
Da muss man wissen, das ist eigentlich keine wirkliche Vorhersage, sondern sogenannte szenarienbasierte Projektionen. Das heißt, man macht quasi Statistik des Wetters und hat dann quasi ein mittleres Wetter in der Zukunft.
Um die Zuverlässigkeit dieser Modelle zu testen, werden Daten aus der Vergangenheit verwendet. Diese historischen Daten werden ins Modell eingespeist, um zu überprüfen, ob das Modell Klimabedingungen korrekt reproduziert hat. Man kann zum Beispiel Daten von 1980 nutzen und damit das Klima von heute sehr genau vorhersagen. Die Erfahrungen mit solchen Klimaprognosen sind bisher sehr gut, sagt Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.
In älteren Berichten sind ja schon Simulationen drin gewesen für jetzt bereits zurückliegende Zeiträume. Und wenn man dann einen Vergleich zieht zwischen diesen Simulationen und dem, was man eben beobachtet hat in diesen Zeiträumen, dann sieht man da schon eine ziemlich gute Übereinstimmung.
Doch selbst das beste Klimamodell kann nicht alles berücksichtigen. Unvorhersehbare extreme Ereignisse wie etwa Vulkanausbrüche können das Klima massiv beeinflussen. Und solche Ausnahmen lassen sich in einem Modell nicht vorhersagen. Was Klimamodelle jedoch sehr gut können, ist langfristige Trends und Entwicklungen aufzeigen, sagt Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst. Und die Modelle werden auch immer genauer, dank besserer Computer. Klimamodelle gelten schon heute als sehr zuverlässig, aber sie dürfen nicht wie Wetterberichte verstanden werden. Ihr Ziel ist es, nicht punktgenaue Vorhersagen für Jahrzehnte zu liefern, sondern sie sollen uns dabei helfen, die langfristigen Entwicklungen des Klimas besser zu verstehen. Und aus diesen Erkenntnissen über die Zukunft können wir ableiten, wie wir heute handeln sollten.
Eine Stellschraube, an der wir heute schon aktiv drehen können, ist unsere Energieversorgung. Mehr als die Hälfte des weltweiten Stroms wird bis 2030 aus emissionsarmen Quellen erzeugt werden. Gleichzeitig wird die Nachfrage nach allen drei fossilen Brennstoffen, Kohle, Öl und Gas, bis zum Ende des Jahrzehnts ihren Höhepunkt erreichen. Das ist eines der Ergebnisse des diesjährigen World Energy Outlooks der Internationalen Energieagentur. Janina Schreiber aus dem ARD Klimakompetenzcenter mit den Einzelheiten.
Die Welt bewege sich mit großer Geschwindigkeit in das Zeitalter der Elektrizität, sagt der Chef der Energieagentur Fatih Birol. Damit die saubere Energie weiterhin wachsen kann, dürfe nicht nur in Anlagen wie Solarzellen und Windräder investiert werden, sondern das Geld müsse in gleichem Maße auch in Stromnetze und Energiespeicher fließen. Der Bericht macht außerdem deutlich, dass die Welt in den kommenden Jahren durch anhaltende geopolitische Spannungen geprägt sein wird. Das bedeutet ein großes Risiko für die Energiesicherheit und den Umbau hin zu klimafreundlichen Energiequellen. Auch die Klimaerwärmung mit vermehrten Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Stürme seien eine große Herausforderung für die Energiesysteme weltweit.
Und wir gucken noch weiter rein ins Thema Energiewende. Konkret bei uns in Deutschland. Martin Polanski hat eine Bilanz gezogen. Wie erfolgreich ist die Energiewende? Was sind die Fortschritte? Und was sind ihre größten Baustellen?
Wirtschaftsminister Robert Habeck hat seit Amtsantritt vor allem ein Kernanliegen, den Klimaschutz zu stärken und die Energiewende voranzubringen. Erkennbare Fortschritte gibt es tatsächlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Insbesondere Photovoltaik boomt, die Panels sind günstiger, die Regeln etwa für Balkonkraftwerke wurden vereinfacht. Auch der Windkraftausbau hat wieder an Fahrt gewonnen, weil die Verfahren beschleunigt werden und leistungsstärkere Windräder alte ersetzen. Ergebnis: Im ersten Quartal des Jahres kamen immerhin 58% des hiesigen Stroms aus Erneuerbaren, ein Rekordwert. Der Stand der Energiewende lässt sich aber auch anders beschreiben. Achim Derks von der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
Hohe Energiepreise und Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Energieversorgung belasten die Unternehmen und sind tatsächlich ein Standort- und Investitionshemmnis.
Es geht um die Baustellen der Energiewende, die Kosten des angestrebten klimaneutralen Umbaus der Wirtschaft und des Landes.
Der Netzausbau.
Das Stromnetz muss umgebaut werden, weg von einem System mit wenigen Großkraftwerken hin zu ganz vielen dezentralen Wind- und Solaranlagen, die noch dazu, je nach Wetterlage, mal viel und mal wenig Strom produzieren. Rund 530 Milliarden Euro müssen laut Bundesnetzagentur bis 2045 in die Stromautobahnen und die regionalen Verteilnetze investiert werden.
die Kraftwerkstrategie.
Bis 2030 sollen Erneuerbare 80% des Stroms erzeugen. Es verbleibt aber eine Lücke, vor allem wenn Sonne und Wind nicht genug liefern. Um die Lücke zu füllen, sollen wasserstofffähige Gaskraftwerke neu gebaut werden, rund 20 Kraftwerksblöcke. Auch um die Kohlekraftwerke ersetzen zu können.
Die Wasserstoffwirtschaft.
Ganze Industriebranchen wie Stahl oder Zement sollen in den 2030er Jahren auf klimafreundlichen Wasserstoff umgestellt werden. Dafür braucht es aber eine komplett neue Infrastruktur mit genug grünem Wasserstoff aus aller Welt, knapp 10.000 Kilometern an hiesigen Leitungen und Milliardeninvestitionen der Industrie, um etwa herkömmliche Hochöfen zu ersetzen. Die Bundesregierung versucht mit Milliardenhilfen, den Wasserstoffhochlauf anzutreiben.
Ab jetzt wird gebaggert und gebuddelt.
Wirtschaftsminister Habeck hält sich zugute, auf allen Baustellen der Energiewende vorangekommen zu sein, an Konzepten zu arbeiten. Aber vieles ist ungeklärt. Einige der Zeitpläne für den Komplettumbau der Energieversorgung mussten schon nach hinten korrigiert werden. Am Ziel will Habeck jedoch nicht rütteln. 2045 soll Deutschland klimaneutral sein.
Einen ganz eigenen, aber auch umstrittenen Weg, um die Energiewende voranzutreiben, gibt's in unserem Nachbarland Polen. Hier setzt die Regierung des Mitte-Links-Bündnisses von Ministerpräsident Tusk sich zwar verstärkt für erneuerbare Energien ein, neu ist aber nun ein staatliches Projekt, das kleine Windkraftanlagen subventioniert. Wie sinnvoll das ist, daran gibt's Zweifel. Aus Warschau berichtet Patricia Werner.
Die Windkrafträder sehen aus wie übergroße Ventilatoren. Diese kleinen Windenergieanlagen können auf dem Dach eines Hauses montiert werden oder im Garten stehen. Das Projekt ist vor allem für Eigentümer von Einfamilienhäusern gedacht. Eine Baugenehmigung braucht es dafür nicht. Bei der Vorstellung des Projektes sagte der Vizeminister des Ministeriums für Klima und Umwelt, Miłosz Motyka:
Es ist unsere absolute Priorität, dass wir uns beim Thema erneuerbare Energien besser aufstellen. Das ist die Chance, billigeren Strom, saubere Energie und frische Luft zu bekommen. Das ist gut für die Umwelt, für uns selbst, aber auch für die nachfolgenden Generationen.
Das Budget des Programms beträgt umgerechnet rund 93 Millionen Euro. Mit dem Geld werden der Kauf und die Installation unterstützt, und zwar bis zur Hälfte der Kosten. Wichtig dabei, das gilt für Windanlagen mit einer elektrischen Leistung von maximal 20 Kilowatt, denn nur der eigene Energieverbrauch soll gedeckt werden. Der Nationale Fonds für Umweltschutz in Polen ist an dem Programm beteiligt. Dessen Vorsitzende Dorota Zawadzka-Stępniak räumt ein, dass die geografische Lage bei der Entscheidung, sich eine kleine Windkraftanlage anzuschaffen, eine wichtige Rolle spielt. Denn davon hängt die Menge der Energieerzeugung ab. Eine gut gemeinte Idee ohne großen Mehrwert, findet der Sprecher von Greenpeace Polen, Marek Józefiak.
Das ist nicht die beste Investition von öffentlichem Geld. Analysen von Experten zeigen, dass der Strom von solchen kleinen Windkraftanlagen sehr teuer ist und gleichzeitig wird relativ wenig Strom produziert. Besser wäre es, das Geld für Technologien einzusetzen, die wir wirklich brauchen, zum Beispiel für Wärmepumpen, Energiespeicher für Häuser oder für die Wärmedämmung von Gebäuden.
Józefiak weist darauf hin, dass Kohle bei der Energieerzeugung in Polen nach wie vor eine starke Rolle einnimmt. Derzeit sind es noch rund 57%. Um die Dekarbonisierung voranzutreiben, müsse der Staat seiner Ansicht nach anders vorgehen.
Im Moment sind nur 30% des Stroms in Polen grüner. Am wichtigsten ist deshalb, mehr große Windräder zu bauen. Aber derzeit gelten in Polen noch sehr strikte Regeln, die den Ausbau von Windkraft einschränken. Dabei wäre die Stromgewinnung aus Windkraft eine gute Lösung, denn sie ist billig. Große Windräder können leicht gebaut werden und es wäre für das gesamte Land eine gute Energiequelle.
Genau auf solche großen Windräder setzt die deutsche Regierung. Ein Förderprogramm für Kleinwindanlagen gibt es daher nicht. In Deutschland liegt der Anteil an erneuerbaren Energien derzeit bei rund 60% und damit doppelt so hoch wie in Polen. Grünen-Politikerin Ulich sieht aber noch Luft nach oben.
Wir hoffen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, 100% erneuerbare Energien dann auch zu erreichen.
Ein sehr zuversichtliches Versprechen. Wir bleiben gespannt. Und damit endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.